Wenn es einen Mann gibt, der zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmregisseuren Deutschlands zählt, dann ist das definitiv Sönke Wortmann. In seiner bislang mehr als 30 Jahre umspannenden Karriere lockten allein seine Filme Der bewegte Mann, Das Wunder von Bern, Die Päpstin oder die WM-Doku Deutschland ein Sommermärchen fast 17 Millionen Menschen in die Kinos. Zudem ist der 62-Jährige auch immer wieder als Produzent, TV-Regisseur oder Buchautor erfolgreich. Jetzt läuft sein neuer Film Eingeschlossene Gesellschaft mit Stars wie Ankel Engelke oder Florian David Fitz in den deutschen Kinos an. Eine Komödie, die nach Frau Müller muss weg erneut den Kosmos Schule beleuchtet. Sönke Wortmann hat mir im Gespräch verraten, was seiner Meinung nach im deutschen Schulsystem dringend reformiert werden sollte, warum er mit Lehrerbashing so gar nichts anfangen kann und warum er es für eine gute Idee hält, auch Schulfächer wie Geigenspiel oder Yogaunterricht in den Lehrplan zu integrieren. Wir sprechen über seinen täglichen Mittagsschlaf, zwiespältige Karrierejahre in Los Angeles, seinen persönlichen Umgang mit Flops und über die Zukunft des Kinos in Zeiten immer erfolgreicher werdender Streamingdienste. Wenn du wissen möchtest, warum Sönke Wortmann früher unglaublich schüchtern war und wie er es geschafft hat, die Schalen der Introvertiertheit zu durchbrechen, was für ihn der tröstliche Aspekt beim Gedanken an die Endlichkeit des Lebens ist und warum er es so wichtig findet, das persönliche Lebensglück in die eigene Hand zu nehmen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sönke Wortmann.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Herzlich willkommen, Sönke Wortmann.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Hast du ein Morgenritual, auf das du nur sehr schwer verzichten kannst?
Ritual ist zu viel, aber es ist tatsächlich der Kaffee, den ich morgens gerne habe und eigentlich auch brauche, damit die Synapsen in Schwung kommen.
Und bist du eher Team Morgenmuffel oder Early Bird?
Weder noch. Ich bin da eine gute Mischung. Also ich wache tatsächlich öfter mal in letzter Zeit schon früh auf, so um 6. Wenn ich dann nachrechne, denke ich, naja, 6 Stunden reicht ja eigentlich so als Schlaf, würde ich gerne mehr hätte. Und die Zeit kann ich dann gut nutzen. Ich finde es auch immer schön zu sehen, wie es langsam hell wird. Und es hat dann auch noch den Vorteil, dass ich dann gegen Mittag, wenn ich nicht gerade viel arbeite, was aber auch nicht so oft der Fall ist, nach Mittagessen tatsächlich einen Mittagsschlaf mache. Und das liebe ich ja.
Und das ist richtig ein Mittagsschlaf oder eher ein Powernap? Weil da muss man ja differenzieren. Powernap ist ja so, dass du nicht länger als 20 Minuten, glaube ich, schlafen darfst, weil sonst die Tiefschlafphase erreichst. Und dann wird es, glaube ich, ungemütlich, weil du nicht mehr in den Schwung kommst.
Wie ist das bei dir? Ich bin ein großer Fan der Tiefschlafphase.
Also du bist dann erstmal.
Also ich kann da eine Stunde schlafen. Komischerweise wird es auch meistens eine Stunde. Und dann wache ich auf, bin natürlich erstmal sehr, sehr müde. Und aber so, wenn ich dann ein paar Schritte gelaufen bin und nach einer halben Stunde bin ich topfit.
Was isst du in der Regel zum Frühstück?
Marmelade und ein gekochtes Ei.
Aber Marmelade nicht pur aus dem Glas?
Nein, sondern natürlich ein Brötchen.
Weiß also ich ja
ein
nicht.
Frisches Brötchen. Und ich merke das auch jetzt, wo ich bin ja viel beruflich auf Reisen und auch in Hotels. Und da gibt's ja dann immer diese oft sehr aufwendigen Buffets. Und bei mir ist es immer das Gleiche. Immer wie früher zu Hause, Marmelade und ein gekochtes Ei.
Also dann doch ein paar Routinen, die einem ans Herz gewachsen sind über die Jahre. Lieber Sönke, entschuldige es. Du hast ja Sönke, das habe ich gelernt, weil viele nennen dich immer Sönke. Und das ist natürlich, glaube ich, nervig, oder?
Wenn dein Name weißt du, wie es richtig ausgesprochen
wird? Weil ich zugehört habe bei einem Gespräch, dass ein Kollege meinte, ja, ich habe heute auch gelernt, dass er Sönke heißt und nicht Sönke. Weil es hat sich, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen eingebürgert. Viele sagen, ja, der Erfolgsregisseur Sönke Wortmann. Ja, das A ist irgendwie immer
das da reingefügt. Das wird immer mitgesprochen, ich weiß. Meistens sage ich auch nichts, also viele wissen es auch, weil sie es vielleicht so wie du auch irgendwie mitgekriegt haben. Für mich ist es ja auch logisch, weil wenn da kein H im Namen ist, warum sollte man sagt ja auch nicht Köln und man sagt ja auch nicht Mönch, sondern es ist Mönch und Köln.
Es ist total einfach, deswegen, aber ich glaube, dass die Leute haben das so aufgeschnappt, daher kommt das irgendwie, es hat sich einfach so manifestiert. Dein neuer Film, die Kinokomödie Eingeschlossene Gesellschaft, beleuchtet sehr amüsant, auch mit tollen Zwischentönen, den Mikrokosmos Schule, da natürlich auch den Mikrokosmos Lehrerschaft, Eltern. Mit was für einem Grundgefühl denkst du an deine eigene Schulzeit zurück?
Ich bin da relativ neutral. im Zurückgucken. Also ich war weder ein besonders guter Schüler noch ein besonders schlechter. Deswegen habe ich jetzt keine Triumphe erlebt, aber auch keine großen Niederlagen. Ich bin auch nie sitzen geblieben und war auch nie kurz davor, sitzen zu bleiben. Also es war okay.
Nun ist es ja so, dass die Schulzeit eine sehr prägende Phase ist. Jeder hat ja natürlich auch Erinnerungen, sehr schöne an vielleicht die Clique. Aber auch wenn man ein normaler Schüler war, weder besonders gut noch schlecht, gab es ja sicherlich auch mal Momente, wo man sagte, was geht hier ab? Oder es gibt Lehrer, Lehrerinnen, die einen richtig genervt haben. Kannst du da irgendwas noch aus deinem Fundus der Erinnerung hervorkramen?
Ja, das fällt mir auch nicht schwer. Ich werde ja auch öfter mal gefragt, was die Lehrer, die hier im Film vorkommen, ob ich die auch selber mal hatte. Und ich weiß auch von Jan Weiler und auch von anderen, von den Schauspielern oder so, dass dieser Lehrertypus, diese verschiedenen Lehrertypen, dass es die alle gibt. Und einen davon hatte ich auch. Also hier wird das von Justus von Donani gespielt, der Mathematik- und Lateinlehrer, dieser Knochen. So einen hatte ich auch, allerdings in Englisch. Und so hat jeder, hat irgendwie so seinen, also kennt mindestens 2 bis 3 Lehrer, wieder auch aus seiner eigenen Schulzeit.
Also du hast tatsächlich dann so ein paar Erinnerungen mit einfließen lassen in die Nuancen der Charaktere in dem Film.
Ja, aber die hat eigentlich Jan Weiler, der Drehbuchautor, schon vorgegeben. Ne?
Okay, das, also das
der
war...
Der hat es ja erfunden, diese Geschichte, und es war schon sehr vorgegeben. Aber es ist eben kein Klischee, ja, wie man leicht denken könnte, weil die gibt's ja wirklich alle.
Also ich erzähle mal von mir, es gab eine albtraumhafte Geschichte im Mathematikunterricht. Ich war immer schlecht in Mathe, gut, das waren viele, ist nichts Besonderes, aber ich hatte mich gemeldet, um eine Lösung zu sagen, die ich aber vorher abgeguckt hatte. Ja, dumm gelaufen, der Lehrer hat es geahnt, hat mich an die Tafel geholt, sag, rechne doch bitte mal diese Lösung vor, wie du dazu hingekommen bist. Ja, war natürlich hochnotpeinlich, knallrot angelaufen. Hast du auch solche Erinnerungen, also wo du sagst, ja, das sind so Dinge, die man eigentlich nicht braucht in der Schule, dass man so vorgeführt wird?
Nee, habe ich gar nicht gehabt. Also ich bin
gut durchgekommen.
Ja, ich bin gut durchgekommen tatsächlich, weil ich auch, ja, wahrscheinlich... Ja, vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, keine Ahnung. Bei einem weiß ich es genau. Also mein Lieblingslehrer, den hatte ich in Mathematik und ich war auch überhaupt keine Leuchte. Aber der war irgendwie, der hatte Humor und hat irgendwie jedem eine Chance gegeben. Und Hermann Sandmann hieß mein Mathelehrer. Und da war ich sehr glücklich, dass er bei mir Gnade vor Recht hat ergehen lassen. Und ich finde, so muss man es auch machen. Also die meisten Schüler können halt nicht alles. Und man hat so Neigungen, ne? Also ich war auch eher Sprache und die Geisteswissenschaften haben mir mehr gelegen als Chemie und Physik. Das habe ich einfach nicht kapiert.
Da sind wir das gleiche Team. Also ich glaube, alle, die im kreativen Beruf später wählen, die haben mit solchen Fächern ein Riesenproblem. Nicht zwangsläufig, aber es ist häufig der Fall.
Ja, teilweise ist aber auch so, also Musik und Mathe hängt erstaunlicherweise eng zusammen, habe ich jetzt öfter gehört und sehe das auch an meinem Sohn, der ist Mathe 1 gewesen. Ich dachte, hat er das her?
Und ist von mir nicht.
Ist ein sehr guter Musiker. Okay. Also da scheint es einen Zusammenhang zu geben.
Nun ist der Beruf des Lehrers nicht einer der beliebtesten, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Es wird über kaum einen Berufsstand mehr gelästert und auch vorverurteilt als über den Lehrer. So empfinde ich das. Und vielleicht bin ich aber auch vorbelastet, weil meine Mutter bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin war. Da fühle ich mich natürlich dann immer so ein bisschen bemüht, Partei zu ergreifen. Aber wie ist denn so dein Bild von dem Berufsstand Lehrer? Wird dem teilweise Unrecht getan oder ist es halt auch wie immer im Leben die Mitte und es gibt Nuancen? Weil ich finde, in deinem Film denkt man erst, oh, das wird jetzt Lehrerbashing, aber dann kommen ja die Nuancen und dann merkt man ja, alle haben ihre Geschichte, alle haben ihr Päckchen zu tragen und sind eben doch nicht so schlimm, wie sie wirken.
Ja, und Lehrerbashing wollte ich auf keinen Fall machen. Ne? Also die Institution Schule ist halt wahnsinnig wichtig und steht auch sehr im öffentlichen Interesse. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt tauschen als Lehrer. Ich glaube auch, dass viele sehr mit großen Idealen anfangen, aber wenn man dann vielleicht 30 Jahre in so einer Mühle drin ist, verliert man die vielleicht auch. Ja, also, und glaube ich, nicht nur an der Schule, sondern ich kann mir vorstellen, dass in jedem Kosmos, wo Leute zusammenkommen, was weiß ich, bei einer Bank, wo du jeden Tag die gleichen Leute siehst oder vielleicht in einer politischen Partei, im Ortsverein oder in fast jeder Firma es zu solchen Abnutzungserscheinungen kommt. Die Lehrer stehen natürlich deswegen besonders im Fokus, weil jeder von uns Erfahrung hat. Also entweder, wir waren natürlich alle Schüler, haben unsere Erfahrung mit Lehrern und oft auch dann als Eltern der eigenen Kinder. Und deswegen ist es ein ständiger ist eine ständige Präsenz irgendwie da.
Definitiv. Und wir alle haben eben auch unsere Geschichten. Du bist da jetzt eine Ausnahme, dass du sagst, du bist da wirklich recht geschmeidig durchgekommen und hast nie eine ganz fiese Erfahrung gemacht, weil das ist, glaube ich, bei jedem so. Und das ist auch der Grund. Aber was ich eben auch sehe, natürlich werden ja auch alle in ihrem Job älter. Und gerade die Schule ist ja sehr starken Veränderungen ausgesetzt. Das ganze Schulsystem, finde ich, ist absolut reformbedürftig. Da komme ich aber auch gleich noch zu. Aber natürlich auch, wie sich alles verändert, dass die Kids eben sich verändern, dass es auch viel mehr ja auch Migrationshintergrund gibt, dass teilweise dann Sprachbarrieren da sind, dass dann natürlich auch teilweise so das große Wort Respekt dann nicht mehr so stattfindet, dass die Lehrer sich auch manchmal ganz schön heftige Sachen anhören müssen. Deswegen sage ich, das ist nämlich nicht so leicht, glaube ich.
Das ist überhaupt nicht leicht.
Das ist so schwer, sich da durchzuwuschen.
Und deswegen ist es auch kein Lehrerbashing, sondern es ist auch eine Komödie, darf man nicht vergessen.
Ja, klar. Das habe ich auch so.
Aber nach dem, was ich so mitgekriegt habe, auch an der Schule meiner Kinder, also wenn ich Lehrer wäre, ich wäre viel strenger. Ja, also wenn ich das so Geschichten höre, wie können die sich das gefallen lassen? Oder ist es so, dass die irgendwann nicht mehr können und so, dass denen Dinge über den Kopf wachsen? Keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht genug drin jetzt im Thema, aber ja, ich wäre da wesentlich strenger.
Nun ist es ja auch so eine Melange aus Befindlichkeiten zwischen den Lehrern, den Lehrerinnen und den Eltern. Also das sprichst du ja auch in deinem Film an. Es gibt natürlich dann auch Eltern, die mit dem Anwalt drohen, wenn das Kind nicht versetzt wird. Wie war das bei dir? Hast du dich auch mal für deine Kinder richtig ins Zeug geworfen? Nicht, dass du jetzt wie im Film auf einmal mit einer Waffe im Lehrerzimmer auftauchst. Das ist ja nun auch ein Element der Komödie. Aber gab es mal schon eine Phase, wo du dich auch beim Elternabend besonders hervorgetan hast oder Partei ergriffen hast?
Nee, aber das musste ich auch nicht, weil ich hatte auch das Glück, dass alle drei Kinder relativ schlau waren. Ich habe gerade schon erwähnt, Mathe 1, keine Ahnung, warum das so war, aber dann muss man sich auch keine Sorgen um eine Versetzung machen.
Ja.
Und das macht die Sache ja schon mal leichter.
Ja.
Ja. Und insofern hatte ich auch mit den Lehrern meiner Kinder nie Probleme. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass sie sehr verständnisvoll waren, auch in Phasen, und das kommt ja immer mal vor, wenn Kinder nicht in der Spur sind, sondern irgendwelche Probleme haben, dass sie da durchaus Verständnis für hatten.
Also es gibt auch viele Lehrer mit Empathie, muss man sagen. Es ist nicht von, also du sagst es ja selbst, es ist auch nicht die Intention, Lehrer vorzuführen in dem Film. Es gibt von jedem Charakter verschiedene Beispiele in den Schulen und es gibt super tolle Lehrer, die sich mega viel Mühe machen. Und trotzdem das große Thema Schulreform, das sprichst du ja auch an im Film, dass eben viele Sachen einfach komplett veraltet sind. Ich rede jetzt gar nicht nur von den Lehrmitteln, dass die Digitalisierung fehlt, aber eben auch teilweise Dinge, die sich entwickelt haben über die Jahrzehnte, da schwer ankommen. Das Beispiel mit dem, die Chronobiologie finde ich sehr spannend, dass eben Kinder erst ab 9 Uhr richtig wach sind und dass man eigentlich das reformieren müsste. Aber viele Schulen halten an den alten Dingern fest. Also Frage an dich, ist eine große Schulreform mehr als überfällig?
Ich bin jetzt nicht so sehr im Thema drin, dass ich irgendwelche Forderungen stellen möchte. Mir fallen nur verschiedene Dinge auf. Also das mit der Chronobiologie stimmt offenbar, wenn man eine Stunde später anfangen würde, aber ja, das scheint ja offenbar ein Tanker zu sein, der nicht zu stoppen ist.
Das ist wirklich so.
Ich weiß auch nicht wirklich, was dagegen spricht, das zu machen, aber vielleicht gibt es auch die Gründe. Würde mich mal interessieren, aber oft ist es ja so, dass es einfach die Gewohnheit ist. Ja, es war immer schon so, wird immer
seit
so
sein. Jahrzehnten im Grunde oder noch länger, also kann man ja schon sagen, seit Jahrhunderten geht es um 8 Uhr los.
Vielleicht ist es ja auch so, dass die Eltern, die Kinder zur Schule bringen, ja dann auch um 8 Uhr arbeiten müssen. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht genau. Die Arbeitszeiten sind ja auch flexibel. So. Was mir aufgefallen ist, und das habe ich auch nachgelesen, dass man von den Dingen, die man lernt auf der Schule, mit 30, 90% wieder vergessen hat. Und da würde ich schon sagen, also, dass man vielleicht früher auf die Stärken der Schüler setzen sollte. Gewissermaßen ist es ja, in gewisser Weise ist dem ja Rechnung getragen durch das Kurssystem, aber trotzdem, ich finde es richtig, Mathe, in meinem Fall, Mathe, Chemie und Physik anzubieten, aber wenn man relativ schnell rauskriegt, da ist zum Beispiel bei mir Hopfen und Malz verloren, bei Chemie und Physik. Ich werde es auch nie lernen, geschweige denn einen Beruf ergreifen können, mit dem ich arbeite, warum lässt man das nicht und gibt mir die Chance, die Stunden, die ich damit verplempere, weil ich sowieso vergessen werde, mit einer dritten Sprache oder einer vierten oder so andere Fächer zu vertiefen. Das fände ich schön.
Und ich glaube auch, was ich immer empfinde, es ist natürlich etwas ominös, aber so auch dieses Thema mit, dass man emotionale Intelligenz fördert, dass man eben, das ist natürlich klar, ist schwer, weil es ist kein Lehrstoff, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass man einfach erkennt, wenn Menschen eine große Empathie haben, sie da in diese Richtung fördert und eben nicht nur diesen sturen, es muss natürlich auch die klassischen Fächer geben, keine Frage.
Aber vielleicht nicht so lange, wie es sie gibt, weil irgendwann erkennt man ja, wie in meinem Fall, das bringt nichts mehr.
Das stimmt, ja.
Und ich habe mal, wir haben mal ein Sabbatical als Familie gemacht. Wir haben in Indonesien ein Jahr verbracht. Unsere Kinder gingen auf eine australische Schule. Und dort gab es das Unterrichtsfach Violine. So, als Unterrichtsfach.
Schön. Ja,
und jetzt stell dir vor, Chemie nicht, stattdessen Violine. Und die ganze Klasse hat Violine gelernt.
So, also richtig die ganze Klasse. Ja. Also es war nicht nur für besonders musisch Begabte, sondern es ist einfach ein Fest. Das ist ja sehr spannend.
Und die haben auch Konzerte gegeben am Ende des Schuljahres. Ein anderes Fach, was ich noch viel interessanter finde, Yoga als Unterrichtsfach. Und es ist doch total klasse, wenn junge Menschen, die waren damals 10 oder so, sehr früh damit regelmäßig in Berührung kommen und sozusagen Körper und Seele
in Einklang bringen, ne? Und pflegen, genau. Ja, genau. Und ja, das finde ich ganz inspirierend. Ne?
Also die Chemie-Leute, die wirklich Interesse haben und das können und talentiert sind, die sollen bis ans ihr Lebensende gerne oder Schulende gerne Chemie machen. Aber für die können vielleicht keine Sprachen. Und die Sprachenleute können kein Chemie. Beide können aber Yoga lernen.
Ganz tolle Beispiele. Also genauso sehe ich das auch. Aber ich glaube, du hast schon das Wort von dem Tanker erwähnt, der es nur schwer irgendwie auf eine andere Spur zu bringen ist. Ich glaube, das wird noch lange, lange dauern. Noch viel passieren, bis sich da irgendwas ändert. Aber wahrscheinlich ist es auch eine Sache der Evolution. Und wenn jüngere Lehrerinnen und Lehrer kommen, wird sich das wahrscheinlich auch verbessern. Hoffen wir mal.
Ja, das hoffe ich auch. Aber das erzählt der Film ja auch, dass Gestalt der Referendarin, die hat natürlich Ideale und will das besser machen, läuft natürlich gegen Wände und sagt auch, ja, früher waren sie vielleicht auch mal so, aber jetzt wollen sie auch nicht nur bis zur Rente durchhalten. Und das kann ich mir auch, wie gesagt, auch vorstellen. Und Lehrerbashing findet ja nicht statt. Und die haben es einfach auch nicht leicht. Ja,
also auch nicht leicht. Es ist nicht leichter geworden.
Es ist schwerer geworden. Vor allem kann man ja auch viel googeln. Ja, also das habe ich auch gehört. Wieso soll ich das lernen, wenn ich das hier nachgucke? Ja. Und vielleicht stimmt das sogar. Ja, also vielleicht muss man gewisse Dinge gar nicht so als Frontalunterricht vermitteln, sondern einfach nur vielleicht lehren, wie das Lernen besser geht. Ja, also dass man, ich glaube, spezialisieren sollte man sich schon. Früher.
Kann ich nur unterstreichen, das sehe ich genau so, aber nochmal, also wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich da noch was tut in den nächsten Jahrzehnten. Mhm. Lieber Sönke, du bist durch Zufall Regisseur geworden. Magst du noch einmal erzählen, wie das kam? Du wolltest ja eigentlich Produktionsleiter werden, das war ursprünglich dein Berufswunsch, du warst schon im Film interessiert, aber also Regisseur bist du durch Zufall geworden.
Ja, erstmal wollte ich ja Fußballspieler werden.
Ja, gut, das ist ja der erste. Das würde jetzt zu sehr.
Dann wusste ich lange Zeit gar nicht, was ich machen sollte und bin Taxifahrer gewesen in München über viele Jahre und auch nachts und habe dann zwei Dinge gesehen. Erstmal bin ich zufällig dann Produktionsfahrer geworden bei einer Filmproduktion. Eine Serie von Helmut Diede und habe in
Monaco Franze
hieß das und im Zuge dessen habe ich auch gesehen, was ich vorher nicht wusste. Es gibt eine Hochschule für Fernsehen und Film, so heißt die in München und dass es überhaupt eine Schule gibt, wo man das theoretisch lernen könnte, was Film und Fernsehen angeht, wusste ich bis dahin nicht und da habe ich dann ein bisschen drum rumgeschlichen und habe mich dann irgendwann beworben. War das schon der Zufall?
Also ich glaube, du hattest auch irgendwie mal einen Kurierdienst gemacht und bist dann da noch mehr reingerutscht, glaube ich. Das hatte ich zumindest recherchiert, dass du tatsächlich auch Leute kennengelernt hast, die dich so ein bisschen auch auf diesen Weg noch gebracht haben, dass du dann merktest, Mensch, Regie ist auch noch was Spannendes. Aber kann auch sein, dass das...
Nee, das weiß
Wikipedia
ich jetzt nicht
so. Lügt ja auch viel. Es steht ja auch manchmal viel Schmarrn im Internet.
Ist das so?
Ja, ist dir das noch gar nicht aufgefallen.
Da habe ich lange nicht reingeguckt.
Aber ich meine allein.
Auf jeden Fall, du hast recht. Regisseur hatte ich mir nicht zugetraut und es war auch außerhalb der Vorstellungskraft. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass man selber sowas machen könnte. Mhm. Ich wusste aber, dass ich Film spannend fand und sehr gerne mochte und viel im Kino war. Und was ich machen wollte, war, ich wusste auch immer, dass ich gut organisieren kann und selber gut organisiert bin. Ich wollte dann Produktionsleiter werden und den kreativen Leuten dabei helfen, ihre Visionen umzusetzen. Und dass ich dann selber jetzt auf einmal Regisseur geworden bin, ja, das hat den Grund, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung auch mal einen Kurzfilm machen durfte. Das fiel mir sehr leicht und es hat Spaß gemacht. Und der Kurzfilm war dann auf verschiedenen Festivals. Und beim zweiten Kurzfilm war das ähnlich. Das fiel mir auch wieder leicht und wieder Festivals. Und dann hat sich irgendwie dann rausgebildet, dass ich vielleicht auf dem Regiestuhl das vielleicht auch könnte. Und so war es dann.
Nun hast du ja schon eine 30-jährige Karriere bislang hingelegt. Dein erster großer Erfolg war 1991. Viele große Erfolge dabei, aber auch einige Flops. Erste Frage, welcher deiner auch Publikumserfolge liegt dir bis heute am meisten am Herzen? Jeder hat ja so einen persönlichen Darling. Und das muss nicht immer der erfolgreichste Film sein, aber ich frage jetzt erstmal ganz gezielt von den wirklich erfolgreichen Filmen, welcher ist dir da bis heute ganz besonders so dein persönliches Baby? Gibt's da was oder ist das gemein, sowas
ja, bestimmt zu machen? Die Frage ist natürlich berechtigt und mir am liebsten ist mein dritterfolgreichster Film, der hieß Das Wunder von Bern. Und es liegt daran, weil mir alle damals davon abgeraten haben, dieses Projekt anzugehen, so mit den Argumenten, ja, Sport im Film, das geht nicht, Sport ist ein Live-Erlebnis, es lebt davon, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Bei deinem Film ist ja so, da ist ja sogar das Ergebnis bekannt vom Endspiel, das kann ja nichts werden. Gleichzeitig war der Film sehr teuer, weil er historisch war und wir haben da wirklich sehr alles auf eine Karte gesetzt, weil wir sehr dran geglaubt haben. Und wenn man sozusagen against all odds, gegen alle Widerstände einen Film macht und der dann erfolgreich ist, dann hängt man ein Leben lang daran.
Und das ist ja wirklich auch ein ganz toller Film geworden. Es gab ja sogar ein wirklich erfolgreiches Musical, das, glaube ich, 2,5 Jahre in meiner Heimatstadt Hamburg lief. Und auch da haben alle gesagt, das kann doch nicht funktionieren. Ein Musical über Fußball. Und es war jetzt nicht der größte Hit, aber es lief vor allem, es hatte sich seine Fans erobert. Die letzten Wochen war es dann immer komplett ausverkauft, als die Leute merken, jetzt muss ich mich beeilen. Und jetzt muss ich natürlich auch fragen, gibt es einen Flop, der dich persönlich sehr enttäuscht hat? Weil eben auch, es gibt ja Filme, Die liegen einem sehr am Herzen, da hat man sehr viel Herzblut reingesteckt. Natürlich gibt's auch Filme, wo du merkst, ja, das ist jetzt nicht mein bestes Werk und dann ist man da entspannter, aber so Dinge, wo ganz viel Herzblut drin ist und dann funktioniert das nicht. Hast du da auch ein Beispiel von deiner
Vita? Habe ich auch. Ich habe mehr als einen Flop gemacht. Zum Glück war es insgesamt so, dass die Erfolge überwogen haben.
Also Mr. Bluesman war, glaube ich, dann relativ schnell nach dem Riesen... das war von, glaube ich, 93, ne? Also,
ja, das war nach...
Deinem ersten großen... Oder war das noch später? Ich weiß jedenfalls.
Ich weiß auch nicht mehr.
Aber also so St. Pauli Nacht lief nicht so gut und das Hochzeitsvideo ist, glaube ich, dein letzter aktuellerer Film, der nicht so gut lief. Sonst war es ja eigentlich immer super.
Es gibt noch einen und der beantwortet dann auch die Frage. Leider auch ein Flop, das hieß Sommerfest, das war 2018. Ein Roman von Frank Gosen spielt in Bochum in meiner Heimat Ruhrgebiet. Und es ist, obwohl es ein Roman ist, der nicht von mir ist, hat das große Parallelen auch zu meinem Leben gehabt. Und das hat die Leute nicht interessiert, nicht mehr die Leute im Ruhrgebiet. Und das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten geärgert hat. Also da war die Enttäuschung sehr groß, dass ausgerechnet dieser Film, den ich zu meinen besten 3 zählen würde, keine Wertschätzung erfahren hat.
Und wie gehst du dann mit solchen, wir alle erleben ja Niederlagen, Flops, Enttäuschungen, die einen kränken. Wie gehst du dann damit um? Gehst du dann mit Kumpels einen saufen oder sagst du nein, weiter im Text, nächstes Projekt wartet? Oder wie verarbeitest du persönlich solche Enttäuschungen?
Ja, es gibt da kein Rezept eigentlich dafür, sondern es nagt an einem über eine längere Zeit. Je früher ein nächstes Projekt kommt, mit dem man das dann wieder gut machen kann, desto besser. Und ansonsten ist es einfach und deswegen kann ich da auch relativ schnell mit abschließen. Ich mache es ja auch nicht erst seit gestern, sondern ja, schon lange. Also ich kenne das ja. Ich weiß ja ungefähr, was passiert, wie die Mechanismen sind. Das ist wie ein Beinbruch und es tut am Anfang weh und irgendwann wird es immer besser und irgendwann ist es auch wieder gut und man kann normal laufen.
Und das Gute ist, glaube ich, wenn man halt immer dieses Wechselbad hat, du hast ganz großartige Riesenerfolge. Ich sag nur, Der bewegte Mann ist bis heute dein erfolgreichster Film mit mehr als 6,5 Millionen Besuchern. Dann ist es, glaube ich, eine gute Schule, wenn man dann so manchmal auch dieses Auf und Ab vorher schon erlebt hat. Dann ist man so nicht ist so schockiert, als wenn man jetzt nur 10 Jahre einen Run hat und dann kommt der große Flop insofern. Was mir gar nicht bewusst war, aber durch die Recherche mir nochmal vor Augen geführt wurde, du hattest ja auch einen kurzen Ausflug nach Los Angeles, / damals Hollywood. Hollywood gibt's ja in dieser Form eigentlich gar nicht mehr. Wissen wir ja inzwischen, da hast du den Film Der Himmel von Hollywood gedreht mit Tom Berenger und Burt Reynolds. Wenn du heute mit Abstand auf diese Zeit, ich glaube, das ist um gut 20 Jahre jetzt her oder vielleicht sogar ein bisschen die 20, ne?
Ja,
so,
genau.
22, wie war diese Episode?
Es war total aufregend und gut. Also es war, also wenn man als relativ junger Regisseur aus einem kalten Deutschland dann dahin fliegt und das ist schon aufregend, ja. Ich stelle mir immer vor, wenn ich als Fußballer mal in England spiele oder so, ne? Und dann war ich da sehr, sehr glücklich, also, da zu sein erstmal.
Erstmal so eine Euphorie. Also
das war sehr euphorisch, ja. Und das Wetter ist immer toll und ich fuhr ein Cabrio-Auto und war junger europäischer Regisseur. Also das ist schon irgendwie eine ganz schöne Situation so insgesamt. Das Drehen selber hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass da wahnsinnig viele Dinge wichtig sind, die ich nicht wichtig finde. Also Größe bei Schauspielern, Größe von Wohnwägen und so.
Also die persönlichen Ego-Schmeicheleien.
Die sind viel größer als hier. Und deswegen hat mir das jetzt nicht so einen riesigen Spaß gemacht. Der zweite Grund ist, dass ich, obwohl ich gut Englisch spreche, oft das Gefühl hatte, ich kann mich in den Nuancen jetzt nicht so gut ausdrücken wie in Deutsch. Das war ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das Interesse an meiner Arbeit jetzt auch nicht so riesig ist, dass ich jetzt einen zweiten Film hinterher schicken kann. Also Los Angeles und ich, wir haben beruflich gesehen zumindest, haben wir doch gefremdelt. Also die brauchen mich nicht und ich wollte auch lieber wieder nach Europa zurück, um den bewegten Mann, um das Wunder von Bern zu drehen. Das war ja der nächste Film dann. Und als ich dann hier in der Vorbereitung war und den Film gedreht habe, habe ich auch gemerkt, dass ich das da drüben überhaupt nicht vermisse, sondern mich hier viel wohler fühle.
Die Mentalität ist eben auch eine andere. Also ich mag die USA generell gerne. Es ist ein tolles Land, also wahnsinnig vielfältig, aber du musst mit der Mentalität. Und auch größtenteils, es ist leider so, das Klischee ist wahr, dass eine gewisse Oberflächlichkeit da ist. Natürlich kann man nichts pauschalisieren. Es gibt auch sehr tiefe Amerikaner, die sehr reflektiert sind. Aber es ist so dieses, hi, I'm Mr. Walkman und das ist irgendwie so alles so Happy Time. Aber im Grunde ist es alles mega oberflächlich. Hast du das auch so empfunden?
So hatte ich das auch im Gefühl. Und ich meine, wer so einen Präsidenten wählt wie Donald Trump und auch bei der Wahl, die Biden dann gewonnen hat, da weiß ich wie 74 Millionen oder
immer noch, ne?
Also es war Trump gewählt. Also das ist mir, mit dem Land kann auch was nicht stimmen.
Die haben teilweise, ticken sie ganz eigenartig, auch mit dem Waffenfetisch. Das kriegt man ja auch nicht raus. Ja. Also das scheint irgendwie genetisch festgelegt zu sein. Lieber Sönke, 2 Jahre Corona-Pandemie haben leider auch in der Kinobranche Spuren hinterlassen. Also ich persönlich bin auch seit Kindesalter ein großer Kinofan, liebe dieses Medium, aber merke, dass eben auch durch diese langen Lockdowns Menschen sich auch an dieses Streaming-Format gewöhnt haben. Also dass man wirklich, glaube ich, jetzt ein bisschen Mühe hat, auch Leute wieder ins Kino zu kriegen, die sich so an Netflix und alle anderen möglichen Dinge gewöhnt haben und merken, jetzt muss ich ja auch raus. Klar, Kino hat eine andere Magie, aber wie siehst du die Zukunft des Kinos? Was für Gedanken hast du da, wenn du da spontan drüber
nachdenkst? Ja, ich bin da ein bisschen optimistischer. Also natürlich hat die Pandemie, also ohne Pandemie wäre es besser gewesen, klar.
Kurz auch, also ich meine, Contra ist super angelaufen, der hätte sicherlich noch 500.000 mehr Besucher bekommen, wenn nicht wieder dann nochmal diese ganz scharfen Regelungen mit 2G+, das war ja richtig, nicht im Lockdown, aber das hat natürlich geschadet, dass das dann.
Ja, aber wenn die Pandemie dann mal ganz vorbei ist, dann bin ich ja wieder optimistisch, dass solche Filme dann auch noch mehr Zuschauer kriegen. Also ich glaube schon nach wie vor an das Kino. Das beste Beispiel ist während der Pandemie und die Kinos zu waren, haben ein paar Leute Autokinos wiederbelebt. Ja, und wie erfolgreich das war, das hat mir gezeigt, dass die Liebe zum Kino doch groß ist. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich jetzt, natürlich gucke ich auch Netflix, aber wenn ich mir das Programmangebot angucke, ist auch selten, mittlerweile selten was dabei. Das war am Anfang anders. Ich finde, die werden auch immer fernsehiger sozusagen.
Ja, liegt daran, dass die natürlich viele Rechte abgeben mussten. Das hast du ja mitbekommen, dass Disney irgendwie ganz viele von Fox und das ganze, die ganze Videothek, also das gesamte Schaffen von ganzen Produktionsfirmen hat Disney geschluckt. Deswegen hat Netflix nicht mehr so diese Vielfalt an tollen Produktionen.
Ja, aber auch, was sie selber dann produzieren, meine ich.
Ach so, meinst du, ja, okay.
Eher das, sodass das Angebot, wo ich denke, da gehe ich doch lieber wieder ins Kino. Also es wird wieder besser werden.
Ja, ich bin auch da ein großer Freund, wie gesagt, und bin auch optimistisch. Nur ich bin erstaunt gewesen, dass es doch offensichtlich nicht ganz so eine Art Flut jetzt gibt, wie ich das gedacht hätte. Ich dachte, die Leute sind so heiß drauf, dass die denen die Bude einrennen. Und das empfinde ich jetzt nicht so. Und vielleicht liegt es auch an den Filmen, dass die nicht jetzt gerade den Geschmack getroffen haben. Aber es läuft ja nur etwas zäher an. Also bis auf Bond. Der war halt ein Knaller, ne? Und der Spider-Man. Aber das sind auch so Klassiker, die immer erfolgreich sind. Das ist das Problem.
Ja, also viele Filme werden es nicht mehr ins Kino schaffen. Das ist die Konsequenz daraus. Aber ich glaube, es werden weniger Filme werden, aber die können auch wieder irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist und Leute auch keinen Bock mehr auf Netflix haben, dann wird's auch wieder besser.
Zu dir persönlich. Du bist nach eigenen Angaben früher extrem schüchtern gewesen. Da fühle ich mich sehr verbunden, weil ich das auch so durchlebt habe. Ich will jetzt gar nicht sagen erlitten, aber im Nachhinein waren es natürlich auch nicht so schöne Zeiten, wenn man zu feige ist oder sich nicht traut, nach der Uhrzeit auf der Straße zu fragen, weil man so schüchtern ist und so in sich gekehrt. In welcher Lebensphase hast du das erste Mal es wirklich geschafft, da auch Schalen zu durchbrechen und einfach ein bisschen Selbstsicherheit aufzubauen?
Ja, das war tatsächlich mit dem Beginn meines Studiums, glaube ich, an der Filmhochschule. Da war ich 24. Vorher war es schwierig. Also bis dahin.
Also das ist natürlich jetzt recht spät, ne? Also
das ist relativ spät. Aber da bin ich ja sozusagen, da kann man ja nicht einfach so studieren. Es gibt einen Aufnahmeprozess und von, weiß ich nicht, vielen hundert Bewerbern war ich einer von 14, die dann genommen wurden. Und das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen. Also zumindest in meinem Berufswunsch, was draus wird, wusste ich nicht, aber jetzt 4 Jahre lang das zu studieren, was ich super finde, nämlich Film, da habe ich einen großen Schub bekommen. Und dann habe ich das noch ein bisschen versucht auch zu lernen, also indem ich ganz bewusst gewisse Abende mit vielen Zuschauern im Kino dann auch moderiert habe. Regisseure vorgestellt habe, denen Fragen gestellt habe, also tatsächlich diese Bühnenerfahrung bewusst gesucht habe und das hat auch geholfen.
Aber was mich jetzt persönlich interessiert, würdest du sagen, dass diese Schüchternheit, die ja doch dann sehr stark ist, wenn du sagst, du bist erst mit 23, 24 da rausgekommen, ist das eine Folge auch von schlechten Erfahrungen gewesen oder bist das einfach du? Ist es dein Wesen, dass du eher in dich gekehrt bist und gar nicht so gerne mit Menschen interagierst? Also jetzt machst du es ja beruflich und machst es super. Aber was würdest du nachher im Rückblick sagen? Woran lag das, dass du so schüchtern warst?
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe natürlich, ich habe ja einen Roman geschrieben auch.
Der letztes Jahr erschien, das dann die Bühne. Ja,
genau. Es gilt das gesprochene Wort. Und da kommt eine Figur vor, die leidet an einer Angststörung, die nennt sich Mutismus. Das sind Menschen, die ganz, ich sag mal, das Wort normal im Familienkreis und so sich bewegen und kommunizieren. Und sobald jemand da ist, den sie nicht kennen, dann ist Schluss. Dann reden die kein Wort mehr und verkrampfen auch körperlich. Also das war so eine Figur, die mich sehr interessiert hat natürlich. So schlimm war es bei mir nicht, aber das sind schon dieselben, dieselben Merkmale ein bisschen. Und da habe ich gelernt, das ist sehr oft vererbt bei denen. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber mein Vater war auch sehr ruhig, weiß ich noch. Ob er schüchtern war, weiß ich jetzt auch nicht, aber sehr, sehr schweigsam. Und ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
Du bist ja durch deinen Beruf jetzt sehr viel mit Menschen zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann aber auch mal deine Zeiten für dich selbst brauchst, um die Energien aufzuladen. Natürlich auch als Familienvater hast du nicht immer Ruhe, aber würdest du sagen, du bist generell den Menschen zugewandt oder gibt es auch Phasen, wo du sagst, hört mir auf, es nervt mich, also ich möchte gar nicht mit so vielen Menschen sein, was ja nichts Schlimmes ist. Es gibt, das ist nur mal eine Naturellfrage.
Ja, und das widerspricht sich auch nicht, finde ich. Also ich bin grundsätzlich den zugewandt. Ich glaube auch sehr an das Gute im Menschen, auch wenn auch heutzutage wieder manches dagegen spricht. Aber trotzdem glaube ich, dass es insgesamt, ne, also diese Welle der Hilfsbereitschaft auch in Polen und so, das ist schon sensationell. Also das finde ich gut und trotzdem brauche ich meine Ruhe ab und zu. Ne? Und mich interessiert auch nicht jeder Mensch persönlich, geht ja gar nicht. Also ich bin auch gerne alleine zwischendurch und tanke da auf.
Aber aufgrund vieler Faktoren, die ja leider unschön sind, du hast schon gesagt, allein, dass so viele Millionen Amerikaner einen Trump wählen, dass eben die Welt so ist, wie sie ist. Gibt's auch mal Momente, wo du auch so latent denkst, ah, ich könnte auch zum Misanthropen werden? Also das solche Gefühle habe ich manchmal, obwohl ich auch Menschen liebe. Ich habe eine große Ambivalenz. Ich würde diesen Job ja nicht machen, wenn ich nicht gerne mit Menschen kommuniziere. Aber manchmal habe ich auch so ein Gefühl, sag, Leute, was ist hier los? Warum sind die Menschen so scheiße?
Ja, aber Misanthrop kann ich mir nicht... dafür bin ich dann doch zu...
Ja, das ist natürlich auch ein böses Wort, ne? Aber es gibt
menschenfreundlich, ja. Ich glaube an das Gute letztendlich. Ja. Ja. Und ich versuche auch in meiner Arbeit, versuche ich auch die Figuren, die nicht so sympathisch sind, die versuche ich immerhin zu verstehen, warum die so sind, wie die sind. Ja, und meistens hat es ja einen Grund.
Ja. Ja. Wovon hättest du mehr? Oder wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben?
Wovon du?
Ja, großes Wort, Freiheit. Aber das wollen wir sagen, glaube ich, alle. Wir sind frei, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dann dieses Klischee der finanziellen Unabhängigkeit. Also, dass man doch sagt, man tut das, was man liebt und verdient auch Geld. Aber manchmal muss man eben auch Dinge machen. Also, ich glaube, du machst nur die Dinge, die du liebst. Das ist ein großes Geschenk. Aber man muss eben teilweise auch Dinge machen, die man nicht möchte.
Ich bin mir dessen auch bewusst. Ne? Also, ich weiß schon, dass ich viel Glück gehabt und es ist tatsächlich so, dass ich nichts machen muss, was ich nicht machen will. Das ist ein großes Glück.
Ja. Ja. Also ich will mich auch nicht beschweren, aber deswegen sage ich Freiheit, weil wir alle wissen, das Leben ist halt endlich. Und teilweise ist es dann schockierend, gerade wenn man Einschläge näher, also man bekommt mit, dass die Einschläge näher sind, dass Leute sterben, die man kennt. Und das überfordert einen, weil man das nie gedacht hätte. Deswegen, also davon wünsche ich mir mehr. Und hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich eigentlich gerne, aber schaff das nicht, das durchzuziehen aus den diversen Gründen, weil ich eben auch meinen Job so liebe und dann wieder den nächsten Dreh habe? Oder?
Ja, also mir fällt nichts ein. Also, okay. Wenn du mich so fragen willst, würde ich sagen, ich bin wunschlos glücklich.
Ah, wow, hier.
Ich habe natürlich den Wunsch, dass es so bleibt und dass keine Krankheiten kommen und, und so. Ne? Aber im Moment sind die nicht da. Also ich habe aber auch schon Katastrophen erlebt, also durch Tod, jetzt nicht allererste Verwandtschaft, aber nah dran und da habe ich ein relativ gesundes Verhältnis zu. Also weil irgendwann müssen wir alle mal sterben und der eine leider früher, der andere später, aber es ist jetzt nicht so ungerecht, dass alle ewig weiterleben, nur der und der und der ist jetzt tot, sondern das finde ich dann wieder ein bisschen tröstlich.
Hat sich denn auf deinem Lebensweg der Blick auf die eigene Person und auch das Älterwerden verändert? Weil auch da läuft man ja Phasen. Also man mit 25 denkt man, naja, ich alle werden alt, nur ich nicht. Du hast ja schon gesagt, das ist nun mal nicht das Spiel, wir alle sterben irgendwann. Hast du da so eine Gelassenheit entwickelt oder wie hat sich das verändert mit den Jahren und Jahrzehnten?
Ja, also noch bin ich immer noch gelassen. Also ich bin jetzt auch schon über 50 und insofern... Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, wenn man gesund bleibt, also körperlich, also ich fühle mich wesentlich deutlich jünger, als ich eigentlich bin. Und wenn der Körper einem nicht zu verstehen ist, dass es anders ist, dann kann man damit auch leben, also.
Gut, aber wir alle natürlich, man hat eine glaube ich, man entwickelt eine Gelassenheit mit den Jahren auch. Also einige Dinge ändern sich nie. Ich glaube, dass man auch so ein Feuer in sich immer spürt, auch wenn man älter wird, aber man sieht Dinge gelassen.
Aber auf jeden Fall. Das nennt sich ja Altersweisheit. Es gibt aber auch das Gegenteil, Altershybris. Das fällt mir oft im Straßenverkehr auf. Das ältere, meist Männer, immer so davon überzeugt sind, dass sie Recht haben. Wo haben die das her?
Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die du nie rauskriegen wirst. Was war das Mutigste, was du in deinem Leben getan hast, wo du wirklich sagst, ja, da war ich wirklich mutig und im Grunde würde ich das wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen, weil ich da gar keine Angst vor der eigenen Courage hatte und einfach ins kalte Wasser gesprungen bin.
Naja, also mutig in Alterssituationen wurde ich selten rausgefordert oder gar nicht. Also ich musste auch bisher noch nie irgendwo einschreiten.
Also Zivilcourage war jetzt
nicht. Ja, irgendwie Zivilcourage, wo irgendwelche Nazis irgendjemand verprügelt haben und ich stand dann vor der Frage, helfe ich dem jetzt oder nicht. Ist mir bisher auch zum Glück nicht passiert. Ja, am mutigsten war wahrscheinlich, dass ich so mit Anfang 20 oder Ende um die 20 einen völlig neuen Schritt gemacht habe und ja nach München gegangen bin. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und da aus meiner gewohnten Umgebung irgendwo hinzugehen, wo ich aber nicht wusste, was mich erwartet. Ich wollte einfach nur andere Dinge tun, von denen ich auch nicht mehr wusste, was es sein könnte.
Ja, du hast ja gesagt, du wolltest ja eigentlich früher Fußballprofi werden, hast es ja auch angefangen, aber hast dann, wahrscheinlich war das ja auch ein wichtiger Schritt in deinem Leben, dass du einfach merktest, du musst diesen Traum jetzt loslassen, weil das funktioniert nicht. Und das tut ja auch weh, oder?
Also, irgendwann war es kein Traum mehr, sondern Erkenntnis auch. Okay. Und ist auch immer gut zu wissen, was man nicht kann, also die eigenen Grenzen zu erfahren, finde ich auch. Ja. Oder zu kennen, finde ich wichtig. Und ja, aber trotzdem war es eine sehr behütete Welt, die ich dann verlassen habe, obwohl ich da, wo ich hingegangen bin, das war jetzt München, es hätte auch Paris oder weiß ich nicht was sein können, da hat auch keiner auf mich gewartet. Also das war, glaube ich, bisher das Mutigste.
Nochmal zum Thema älter werden. Es gibt ja diesen schönen Satz, alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Würdest du diesen Satz unterschreiben oder ist das dir zu kurz gesprungen? Na, weil es gibt ja so diese gefühlte Alter und 60 ist das neue 40 und dass man sich so ein bisschen löst von diesen Klischees der Vergangenheit, das, ne? Age is just a number, diese ganzen Sätze, Sprüche.
Ja, das meinte ich vorhin mit den körperlichen Gebrechen. Ne? Wenn die nicht da sind, würde ich das unterschreiben und es ist ja offenbar auch so. Die Lebenserwartung ist ja viel, wie sagt man, größer geworden.
Absolut gestiegen die letzten Jahrzehnte, ja.
Also, keine Ahnung, vor ein paar hundert Jahren wurden wir noch 40 und heute ist es Doppelte.
Und Mädchen, die heute geboren werden, haben, glaube ich, schon eine 50-prozentige Chance, 100 zu werden. Habe ich auch mal gelesen.
Echt,
also, oder vielleicht sind es 40, aber jedenfalls eine sehr, sehr hohe Prozentzahl. Ja, genau. Weil einfach, dass sich so, wenn man das so hochrechnet, dass das wirklich Wahnsinn ist, wie sich die Lebenserwartung erhöht.
Ja, weil ja auch alles da ist und wenn man dann noch vernünftig ist und sich gesund ernährt und Sport macht, klar.
Hast du ein Lebenskredo?
Credo?
Ein Lebenskredo, ein Motto.
Ich weiß nicht, ob das ein Motto ist. Ja, mein Lieblingssatz geht so, Glück muss man können. Und das soll heißen, dass man schon sehr viel auch in der eigenen Hand hat, um sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Nicht alles, man kann auch großes Pech haben, man kann auch ungerecht behandelt werden, auch über eine längere Zeit. Aber ich glaube, man sollte zumindest versuchen, sein Glück in die eigene Hand zu nehmen. Deswegen, Glück muss man können.
Finde ich einen super Satz. Also habe ich so noch nie gehört. Aber nun ist es ja so, dass manchmal auch es im Leben interessante Zufälle gibt, Begegnungen, die einen fürs Leben verändern, die einen Impuls geben. Also würdest du sagen, das ist eine Mischung aus eben doch das Schicksal, das Leben in die eigene Hand nehmen, aber eben auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, aber die manchmal auch dankbar angenommen werden. Das ist ja super, wenn du einfach eine Begegnung hast, die dich wahnsinnig weiterbringt, ne, und die dich in einen anderen Lebensweg einschlagen.
Das ist richtig. Also viel kann man selber beeinflussen, will ich damit sagen. Ja. Natürlich nicht alles. Und manchmal stellt einem das Leben auch, glaube ich, so ein, es gibt auch Situationen, wo man sich entscheiden muss. Obwohl, da fragt einen keiner jetzt nach links oder rechts, aber es ergibt sich so. Konstellationen, wo man dann auf sein Gefühl hören muss und sollte, um dann eine Entscheidung zu treffen, die einen vielleicht in eine andere Richtung bringt, als es geplant war. Also eine Sensibilität für zu haben oder zu entwickeln für schicksalshafte Entscheidungen. Klingt jetzt dramatisch.
Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Bist du eher ein Bewahrer oder tust du dich damit leicht oder fällt es dir leicht, auch mal alte Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, so, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen? Und Beispiel Freundschaft. Manchmal merkt man, eine Freundschaft läuft aus, Aber es gibt Bewahrer, die einfach versuchen, das am Leben zu halten, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Also wie siehst du das bei dir?
Da bin ich eher Bewahrer, weil ja nie gesagt ist, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Es kann ja auch einfach mal eine Phase sein, in der man sich nicht so gut versteht oder sich nichts zu sagen hat. Das kann sich ja auch wieder ändern. Insofern ganz klar Teambewahrer. Mhm.
Welche Laster hast du dir bis heute bewahrt? Oder, weil es ist ja auch eine Sache des Älterwerdens, dass man manchmal, ich hatte kürzlich mit Heiner Lauterbach ein Gespräch, der es wirklich hat krachen lassen und dann aber auch merkte, so, jetzt sitze ich beim Arzt und er sagt, Herr Lauterbach, Ihre Werte sind so schlecht, Sie müssen Ihr Leben jetzt verändern, sonst wird es böse enden. Hast du, also ich meine, Laster muss ja jetzt nicht Alkohol oder Drogen sein, aber irgendwelche Laster, wo man sagt, das, da möchte ich gar nicht von lassen, von den Lastern.
Eigentlich nicht. Also ich finde bei mir das so in Maßen. Also natürlich trinke ich wie die meisten zu viel Alkohol.
Ja. Gerade in den Lockdown-Phasen war das bei mir ganz schlimm.
Aber es ist nie so, dass ich einen Filmriss habe oder mich so zusaufe, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr, dass ich schwer wach werde. Aber das ist alles nicht so. Insofern.
Ja, es gibt ja dieses Klischee der Medien, der Filmbranche. Ich meine, nun sind ja die Zeiten generell kontrollierter geworden. Es gab natürlich in den 80ern, 90ern noch viel wildere Premierenpartys. Warst du da eher auch mal so Team Vernunft oder hast du mal in jungen Jahren auch gesagt, Mensch, ich bin der Letzte, der das verurteilt. Also ich finde, das gehört auch zum Leben dazu, einfach mal auf den...
Ne, also ja, vor allem rauskriegen, was einem liegt. Genau. Also, ja, aber diese wilden Partys, da habe ich auch nur von gehört, ehrlich gesagt.
So. Ja. Also keine wilden Münchner Schickeria-Partys, wo dann irgendwie...
Vielleicht war ich ja da nicht eingeladen, aber eigentlich nicht.
Du wirkst auf mich sehr in dir ruhend. Trotzdem
bin ich auch.
Aber gibt es keine Momente, wo du mal wirklich auch aus der Haut fahren kannst und richtig, richtig sauer wirst? Also stinksauer, dass man sich vor sich selbst erschreckt. Oh, war das jetzt wirklich ich? Bin ich wirklich so laut geworden? War ich so böse auf andere Menschen oder auf Situationen?
Also ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Aber ab und zu fällt mir ein, dass es tatsächlich im Straßenverkehr so ist. Und zwar, ich bin der friedlichste Verkehrsteilnehmer. Aber wenn ich dann, keine Ahnung, also wenn da einer dicht auffährt, so bei hohem Tempo und mich da, ja, so oder von irgendwie mit der Lichthupe irgendwie anmacht oder so da, da werde ich erstaunlich aggressiv.
Wirst du da dünnhäutiger vielleicht auch? Also, weil das ist ja so eine Sache, nochmal zum Thema, man verändert sich mit den Lebensjahren. Einige Dinge helfen einem, dass man entspannter wird, aber manchmal wird man auch dünnhäutiger. Komischerweise fällt mir auf, dass sich das teilweise total verändert.
Ich weiß nicht, ob man das dünnhäutig nennen sollte oder so, aber es ist wirklich so, dass ich, da kann ich schon aggressiv werden und wahrscheinlich ist man dann dünnhäutig, wenn man aggressiv werden kann.
Ja gut, vielleicht wahrscheinlich, weil auch die Leute teilweise immer dreister werden. Das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen negativ hochgepusht hat, ist mein Empfinden, dass eben Empathie ist leider bei vielen Leuten gar nicht mehr vorhanden oder eben auch so diese Zurückhaltung, dass eben viele völlig überreagieren. Und
ja, also wie gesagt, es geht nie von mir aus. Aber
nein. Wirklich nicht. Also das ist so. Große und schwere Frage, ich weiß, aber vielleicht kannst du es zusammenfassen. Du hast ja nun selbst gesagt, du bist eigentlich sehr zufrieden. Du hast ein tolles Leben bislang zurückgelegt. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, was sind denn da für dich so die Kernessenzen, die Schlüssel dafür, dass du heute sagen kannst, ja, es schnurrt und ich bin wirklich happy mit dem Leben, das ich führe, sowohl beruflich als auch privat, was ja nicht selbstverständlich ist.
Nee, aber guck mal, ich sitze hier und mache einen Podcast mit dir. Das heißt, es muss einen Grund dafür geben. Der Grund ist ein neuer Film. Das heißt, ich durfte meinen Beruf ausüben, den ich sehr gerne mag. Die meisten Filme, hatten wir schon drüber gesprochen, waren auch erfolgreich. Das heißt, ich werde auch ganz gut bezahlt für das, was ich sowieso gerne tue. Die Familie ist gesund, ich bin gesund.
Es gibt also, keinen Grund, sich zu beschweren. Ja,
nee, gibt's nicht. Natürlich ist das, was in der Ukraine passiert, nimmt auch mich sehr mit.
Du, weltweit, also nicht nur die Ukraine ist ein Riesenthema, aber leider Syrien, es gibt so viel, überall ist Dramen, genau. Also der eventuell wieder antritt, das eben, droht ja schon.
Ja, wer weiß, vielleicht gewinnt er auch wieder.
Ist leider nicht so.
Das sind so Dinge, die natürlich nicht spurlos auch an mir vorbeigehen, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Ich kann den ja noch nicht mal abwählen, weil ich da kein Wahlrecht habe. Mhm. Aber die Dinge, die ich ändern könnte, die habe ich eigentlich alle im Griff.
Woraus lernst du mehr? Aus Erfolgen oder aus wirklich krachenden Niederlagen?
Natürlich beides. Hängt ja auch zusammen.
Ja, nur ich meine, also es ist insofern, weil wenn du einen Erfolg hast, kannst du ja auch sehen, das habe ich offensichtlich richtig gemacht, wobei man auch da einordnen muss, du kannst ja Erfolge nie planen. Das kannst du ja, glaube ich, am besten auch beurteilen. Also manchmal denkt man, dass das passt alles und trotzdem funktioniert der Film nicht, weil die Menschen irgendwie keine Lust auf den haben oder es nicht verstehen.
Ja, ist richtig. Und man macht auch mal einen Film, der einfach nicht so gelungen ist und dann läuft es nicht. Und dann kann man natürlich daraus lernen und gucken, welche Fehler man gemacht hat. Und aus Erfolgen kann man aber auch sehen, was man richtig gemacht hat. Insofern lernt man aus beiden.
Stichwort Erfolg. Hast du so einen Once-in-a-Lifetime-Moment gehabt, wo du, Klischeesatz, die ganze Welt hättest umarmen können, weil einfach alles stimmte und passte? Und du hast gesagt, schon am meisten ist das Wunder von Bern in deinem Herzen. Aber gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ja, es ist so geil, auf der Welt zu sein. Ich möchte jetzt alle abknutschen.
Das ist bei mir aber ehrlich gesagt so ein Grundgefühl, was ich fast jeden Tag habe.
Da bist du ein sehr glücklicher Mann, finde ich toll.
In der Amplitude nicht ganz oben, aber das Grundgefühl ist schon bei 90% immer mindestens. Ab und zu geht es dann Richtung 100, selten wesentlich drunter.
Aber das finde ich ganz toll, dass du das von dir sagen kannst. Und würdest du das so sehen, dass das einfach dein Naturell ist? Oder weil es eben auch die schönen Erfahrungen sind, die sich so in deinem Leben potenziert haben?
Das ist ja objektiv richtig. Also passieren ja objektiv gesehen lauter gute Sachen und dann kann man das ja auch so annehmen. Also ich habe lange Zeit auch geglaubt, irgendwann kommt so die große, wie sagt man?
Der große Schuss vom Bug nennt man das oder irgendwie die große Katastrophe, dass man sagt, jetzt. Naja, wobei, also ich glaube schon, dass es jedes Mal, wenn ein Film, wir hatten schon das Thema, wenn man einen Film mit so viel Herzblut macht und dann läuft er nicht, das ist ja schon eine kleine Katastrophe zumindest, weil man kreativ ist, ist es einfach, man hat da so viel reingesteckt.
Das ist aber nur eine kleine Katastrophe. Also die großen Katastrophen haben mit Krankheit und Tod zu tun. Und aber es kam halt nicht. Irgendwann wird es natürlich kommen, weil man wird ja älter, die Einschläge kommen näher, wie glaube ich auch gesagt hast.
Ja, definitiv, leider. Also
natürlich werden irgendwann auch Leute sterben, die mir sehr nahe sind. Teilweise ist es auch passiert, aber das ist dann schon. Aber es gehört halt dazu. Das ist auch das Leben.
Auch wieder eine Frage, die ich stelle, wenn man schon Lebenserfahrung gesammelt hat. Welche Dinge haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten für dich immer mehr an Bedeutung verloren, die dir noch als 25-jähriger Mann extrem wichtig waren? Das verändert sich ja auch auf unserer Lebensreise.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt Fußball-Bundesliga.
Ja, aber das ist doch schon mal eine gute. Also, dass man früher dafür so gebrannt hat und jetzt nur merkt, das ist gar nicht mehr so spannend.
Ja, vor allen Dingen ist es aktuell ja nicht spannend, weil immer die gleichen gewinnen. Ne?
Wie oft ist jetzt Bayern München Meister? Ich glaube schon 12 Mal hintereinander oder so.
Das ist so oft nicht, aber 8 oder 9, glaube ich. So, also solche Dinge.
Und was war der peinlichste Moment in deinem Leben, wo du gerne im Erdboden versunken wärst? Kennen wir, glaube ich, alle, ne? Wo man sagt, oh
Mann. Ja, aber da fällt mir auch nichts ein.
Ehrlich Mensch, gesagt. Danke.
Na, ich würde es ja auch sagen.
Dann höre ich heraus, du hast wirklich, natürlich hast du sicherlich auch mal Momente gehabt, wo es dir schlecht ging, aber du hast ja einfach Glück gehabt. Also total. Ich könnte dir 10 Momente jetzt erzählen, wo ich so knallrot wurde, wo ich mich so geschämt habe. Und allein dieses Beispiel an der Tafel stehen, ne, was ich dir vorhin erzählt habe.
Ja. Also aber einen peinlichsten Moment, also keiner ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, dass ich denke, das war jetzt besonders peinlich.
Ja, aber ist doch super. Also dann lassen wir das einfach so stehen.
Ja, aber ich wollte auch sagen, also das ist nicht so. Also ich würde auch sagen, wenn es anders ist. Aber mir fällt nichts ein in der Richtung.
Insofern, Sönke, du machst verdammt viel richtig.
Kann sein.
Wie würdest du dein aktuelles Lebensgefühl beschreiben?
So ist das ein Adjektiv oder?
Nö, kannst du auch gerne alles einfach sagen, so wo stehst du gerade? Also weil nochmal, das Leben ist ja, finde ich, auch eine spannende Reise. Und es gibt immer Passagen, die besonders spannend sind. Es gibt auch Dinge, auf die man hinarbeitet und man hat ja so ein Grundgefühl, wie man das Leben für sich gerade wahrnimmt.
Ja, ich nehme das natürlich immer noch positiv wahr. Ich habe auch einen Grund dazu. Es gibt jetzt nichts, ich habe jetzt kein Projekt, was ich unbedingt noch machen muss, sondern ich freue mich dann immer auf die nächste Aufgabe, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was es genau sein wird. Aber
das ist interessant. Du hast jetzt kein Projekt, also es gibt nicht noch irgendwas, wo du sagst, dieses Drehbuch reizt mich schon lang und es hat sich keiner getraut, das zu verfilmen. So dieses Klischee, was man manchmal von Regisseuren im Kopf hat. Da habe ich 20 Jahre vorgearbeitet, um das machen zu können.
Nee, aber die habe ich ja gemacht, diese Projekte. Also das Wunder von Bern war ja das beste Beispiel dafür. Nein, ich bin nach wie vor optimistisch und freue mich auf die Zukunft und bin positiv aufgeregt.
Letzte Frage, lieber Sönke. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat für sein Leben auf den Weg geben könntest, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, ihm vielleicht ins Ohr flüstern oder...
Fallen mir nur Klischee-Antworten ein. Aber es ist tatsächlich so, also man in seinen Entscheidungen auf sein Gefühl zu hören, finde ich wichtig. Das sollte man sich bewahren. Und
finde ich kein Klischee, weil das Bauchgefühl ist. Das
würde ich natürlich sagen. Und
Hast du das hast du doch gemacht, wenn du zurück. Na, so im Grunde.
Du weißt ja gefragt, was ich meinen Kindern sagen würde.
Nee. Deinem eigenen, das hast du falsch verstanden. Was du deinem eigenen 18-jährigen Ich, hättest, in die Vergangenheit zu reisen und dem ganz schüchternen Sönke, der noch nicht so richtig weiß, gut, als 18-Jähriger wusstest du ja, du willst Fußball spielen, aber es gab ja auch Phasen, wo du ein Blatt im Winde warst.
Also, richtig, genau. Aber da wäre die Antwort natürlich nicht anders. Ich würde mir als 18-Jährigen genau das Gleiche raten wie meinem Sohn als 18-Jährigen. Ne? Und in erster Linie das. Und dann natürlich das Übliche, pass mit Drogen auf, gib nicht unbedingt mehr Geld aus, als du verdienst, solche
Kennt
Dinge.
Man
Aber aufs Gefühl hören ist schon das Wichtigste.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für Eingeschlossene Gesellschaft. Der Film läuft jetzt an und heute Abend hast du die Premiere hier in Köln. Auch dafür ganz viel Erfolg, möge das Publikum dir zujubeln, dem ganzen Team natürlich auch. Ich finde den Film wirklich toll. Man verdient es, mindestens 1,5 Millionen Besucher zu bekommen. Also mach jetzt mal die Prognose. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke auch. Tschüss.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.